mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Das Wort, auf das wir heute Morgen hören wollen, findet sich in 1. Mose 15, die Verse 1 bis 6. Nach diesen Geschichten begab sich, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam, in einer Offenbarung: Fürchte dich nicht, Abram, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abram sprach aber: Herr mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder, und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abram sprach weiter: Mir hast du keine Nachkommen gegeben, und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm: Er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach: Siehe, gen Himmel und zähle die Sterne, kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm: So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Herr, dein Wort ist aufgeschlagen und will mir deinen Willen sagen. Lass dein Geist mein Herz durchwalten, lehr mich hören und behalten. Amen. Meine lieben Brüder und Schwestern, ein Verkündiger unserer Tage berichtet einmal, dass er ein Büchlein in die Hand bekommen hat, indem jemand über die Erfahrungen seines Glaubens berichtet. Und da reiht sich dann eine wunderbare und herrliche Erfahrung an die andere an. Nach einer Zeit, so berichtet er, habe ich das Büchlein enttäuscht aus der Hand gelegt. Es wurde darin der Eindruck erweckt, als bestünde echter Glaube nur in einer ständigen Folge von wunderbaren Erfahrungen. Gott hilft über jede Schwierigkeit hinweg. Alle Unannehmlichkeiten werden schnell beseitigt und Ähnliches. Es gibt Christen, die solche Berichte gerne lesen. Dabei wird man ja über den grauen Alltag hinausgehoben. Endlich der Gott, von dem man etwas erwarten kann. Prediger des Evangeliums, die ihre Verkündigung mit solchen Beispielen anreichern und füllen können, haben in der Regel guten Zuspruch. Im Jahr 1961 war ich Zelldiakon in der Schweiz, und der leitende Zeltevangelist hat immer dafür gesorgt, dass auch Laien und sonst bevollmächtigte Brüder an einzelnen Tagen während solch eines Zelteinsatzes mit eingesetzt waren im Verkündigungsdienst. Und ich entsinne mich, ein Evangelist, der ist schon längst beim Herrn, der war fast in jedem Einsatz auch auf dem Programm. Und seine Verkündigung war voll von solchen Beispielen. Und da habe ich erlebt und beobachten können, dass Besucher von weit her angereist sind, und jedes Mal, wenn er an einem anderen Ort wieder auf dem Plan stand, waren sie wieder da. Die Geschichten, die Erlebnisse, haben sie schon oft gehört gehabt. Sie haben sich in dieser Fülle außergewöhnlicher Erfahrungen irgendwie wohlgefühlt. Hier, so entstand der Eindruck, erfährt man etwas über den Gott, der uns aus unseren Nöten und Verlegenheiten hilft. Und schließlich geraten solche geistlichen Genusssüchtigen in eine tiefe Verlegenheit, um nicht zu sagen eine geistliche Depression, weil sie selbst nicht am laufenden Band solche herrlichen Erfahrungen machen und weil bei ihnen es nicht alles so glatt geht. Und dann ist die heimliche Anklage oder der heimliche Zweifel zur Stelle. Liebe Schwester, damit will ich nicht sagen, dass in der Verkündigung nicht auch von solchen Erfahrungen Gottes berichtet werden dürfte. Sie unterstreichen biblische Wahrheiten. Aber gefährlich wird es, wenn der Eindruck erweckt wird, mit Gott könnte man jede Schwierigkeiten wegbeten, wegglauben. Gott schenke so etwas wie einen anfechtungsfreien Glauben. Da wird's gefährlich. Das ist nicht der biblische Glaube. Ein Glaube, dem die Hiobs-Erfahrungen erspart bleiben könnten. Gefährlich, wenn der Eindruck entsteht, Gott wäre jederzeit bereit und zur Stelle, uns aus allen Verlegenheiten, aus allen Nöten zu helfen. Oder er wäre gar der Erfüllungsgehilfe aller unserer Wünsche und Bewältiger aller Nöte und Verlegenheit. Das ist nicht der Glaube, von dem die Bibel berichtet. Die Bibel ist an dieser Stelle viel ehrlicher und wohl auch härter. Es ist nicht gut, wenn wir uns hier an dieser Stelle etwas vormachen lassen oder uns selbst etwas vormachen. Gewiss, es gibt Erfahrungen im Leben der Glaubenden. Und ich wollte hier nicht stehen und Prediger des Evangeliums sein, wenn ich nicht auch um wunderbare Erfahrungen und Durchhilfen wüsste, wo Gott sich ganz real und augenfällig erleben ließ. Gott steht zu seinem Wort. Aber liebe Geschwister, Erfahrungen sind nicht der tragende Grund. Der tragende Grund muss Gottes Wort sein und bleiben. Es gibt Menschen, die von geistlichen Delikatessen leben. Von einer Glaubenskonferenz zur anderen, von einer Freizeit zur anderen. Mittlerweile haben sich christliche Kreuzfahrten in das bunte Programm noch eingeklinkt, mit einem reichen Programm musikalischer und sonstiger Art, mit bekannten Rednern, meist Pensionäre, die eine reiche Erfahrung hinter sich haben und eben ein Beispiel an das andere reihen können. Aber wer nur von Delikatessen lebt, geistlicher Art, dem schmeckt die heimische Kost in der Gemeinde bald nicht mehr. Was soll dann werden, wenn der Glaube Leiterfahrungen ihnen zumutet, wie etwa ein Hiob sie erlebt hat? Wie gefährlich, wenn überzogene Erwartungen geweckt werden, die in den Konflikten des Alltages so nicht nachvollzogen werden können. Unser Gott will keine geistliche Treibhauspflanzen züchten. Und gerade die Geschichte Abrahams ist eine wertvolle Schule des Glaubens. Er wird nicht als starker Glaubensheld vorgestellt, der alle Schwierigkeiten spielend meistert, der etwa so einen halben Meter über der grauen Wirklichkeit schwebt. Abraham geht durch manche Not, durch manche Glaubensanfechtung, ja, durch manche eigene Schuld, eigenes Versagen. Aber er wird hindurchgetragen durch die Treue Gottes, der ihn berufen hat und der ihn immer wieder neu stärkt auf dem Weg des Glaubens. Wir wollen heute Morgen ein wenig bei dem Vater des Glaubens, wie ihn die Bibel nennt, in die Schule gehen. Der verlesene Text aus 1. Mose 15 lässt uns einen Blick tun in den angefochtenen Glauben des Abraham. Da sitzt der altgewordene Abraham in seinem Zelt. Die Abenddämmerung ist über ihn hereingebrochen. Aber noch notvoller ist, dass es in seinem Herzen düster und dunkel geworden ist. Niemand muss sich also schämen, wenn er solche Erfahrungen kennt. Sie kommen schon bei dem Vater des Glaubens vor. Wie großartig hat das bei dem Abraham angefangen, als ihn Gottes Ruf in Ur in Chaldea, dem heutigen Irak, traf. Er lebte dort mit seiner ganzen Verwandtschaft, den heidnischen Gottheiten dienend. Er lebte im Nebel des Aberglaubens und des Götzendienstes, wo es keinen klaren Durchblick gab, wo er keine klare Zielvorgabe für sein Leben kannte. Da rief Gott ihn mit seinem Namen, rief ihn da heraus. Gott offenbarte sich ihm. Der Nebel der Religionen löste sich für ihn auf. Sein Leben sollte nicht im Gräberfeld der Urgeschichte versinken, sondern sollte Bedeutung gewinnen für Gottes Reich und Volk, für Gottes Welt. Und gewiss, er musste Heimat und Verwandtschaft verlassen. Harte Entschlüsse und schmerzliche Trennungen wurden von ihm gefordert. Aber er bekam Gottes Verheißungen mit auf dem Weg. Großes Land, riesige Nachkommenschaft wurden ihm verheißen. Gottes Zusage reichte weit über den Horizont seines Verstehens hinaus. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und mit Abraham begann Gott ein neues Kapitel, eine neue Geschichte für alle Menschen. Eine ungeheure Weite des Handelns Gottes, des Segnens Gottes, tat sich vor ihm auf. Noch hatte er nichts als das Wort Gottes. Aber auf dieses Wort hin wagte er den Aufbruch. Darüber sind nun Jahre und Jahrzehnte vergangen. Und Abraham war alt geworden, fast 100-jährig. Und da hockt er nun in seinem Zelt und grübelt vor sich hin. Was ist schon passiert? von den Zusagen Gottes. Er zieht kreuz und quer durchs Land und nennt das ihm versprochene Land noch immer nicht sein eigen. Noch immer keinen Sohn, der das erste Glied sein könnte auf dem Weg zu einem großen Volk, von dem ja Gott verheißungsvoll gesprochen hat. Im Gegenteil. Seine Frau, die Sarah, ist alt geworden. Sie blieb kinderlos. Und schon bewegt er den Gedanken, ob er nicht seinen Knecht Eliezer adoptieren sollte. Sein Glaube ist deprimiert und erfolglos geblieben. Die Spannung zwischen Verheißung und tatsächlicher Wirklichkeit droht ihm fast die Luft abzuschnüren. Wir sind nicht Abraham. Wir können uns nicht ohne weiteres mit ihm vergleichen. Aber wir kennen auch wohl alle ein Stück weit die Erfahrung des Abraham auf unsere Weise. Am Anfang des Glaubenslebens schien alles so schön, so hoffnungsvoll. Oder wie es unsere Väter gesagt haben, in den ersten Gnadentagen wird man von dem Lamm getragen. Da ist man glücklich, voller Friede und Freude, möchte die ganze Welt umarmen über das Wunder der Begnadigung, dass ich Gottes Kind und Erbe sein darf. Aber dann kommen oft Wüstenstrecken, Durststrecken. Da gibt es notvolle Lektionen der Treueprüfung zu bestehen. Da ist unser Glaube dann angefochten. Ja, wer kennt sie nicht, die Zerreißproben des Alltages, die Probleme in Familie, in Schule und Beruf, schütteln und schwer, die Versetzungssorgen der Kinder nagt hart, die Erziehung der eigenen Kinder raubt uns alle Illusion. Auch mit uns selbst machten wir schlechte Erfahrungen. Schwierige Veranlagungen machen uns zu schaffen. Die Drüsenmasse unseres Temperaments ist mit der Bekehrung und Wiedergeburt nicht einfach ausgetauscht. Sie sind noch eine Realität. Der alte Adam macht uns zu schaffen. Er wird eher fromm, als dass er stirbt, aber er bleibt auch als der fromme Adam, der alte Adam, der heimtückisch gefährliche Adam. Und wenn man meint, man hätte ihn schon an der einen Stelle durch eine machtvolle Befreiung unter die Füße bekommen, schießt er an anderer Stelle ungeheuerlich ins Kraut. Das sind schmerzliche Entdeckungen. Wir möchten so gerne mehr Beweise der Nähe Gottes vorzeigen können. Auch wir kennen die Leiden an der Unsichtbarkeit Gottes. Wie mir ein Bruder sagte, ich bete in einer Sache schon mehr als 2 Jahrzehnte und es ist noch nichts zu sehen und zu merken von einer Veränderung. Die Bibel nennt das Anfechtung des Glaubens. Aber Gott will, dass wir auch das Dennoch des Glaubens lernen. Dass wir ihm vertrauen, auch wenn wir nichts sehen und wenn sich äußerlich noch nichts tut. Wenn wir gleich Leib und Seele verschmachten, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Liebe Geschwister, das ist eine Lektion, die es unter anderem auch zu lernen gibt. Nur gut, dass uns die Bibel diesen Mann Abraham nicht unterschlägt, der dort am Abend in seinem Zelt dunklen Gedanken nachhängt. Das Große ist, Gott bleibt ihm treu und steht zu seinen Zusagen. So etwas kann man sich nicht selber sagen. Andere müssen es tun. Darum auch dieser biblische Bericht, an dem wir uns aufrichten dürfen. Dann ein zweites, der getröstete Glaube. Abraham darf erleben, dass Gott erneut das Wort ergreift, sich ihm offenbart, neu mit ihm das Gespräch sucht. Unser Text sagte so, das Wort des Herrn geschah dem Abraham. Gott kommt in das Zelt des Abraham, wie jemand, der ihn besuchen kommt. Er erlebt ein Gesicht, eine Schau, eine Audition, ein Hörwunder, wie das im Einzelnen sich zugetragen hat, das wissen wir nicht genau. Ihm werden die Absichten für Gottes Ziele neu gezeigt. Das war für ihn kein eingebildetes Erleben. Und wenn wir auch dieses Geschehen im Einzelnen, wie es sich zugetragen hat, nicht nachvollziehen können, nicht schildern können, aber wir haben sicher auch schon solches Reden Gottes vernommen, wo wir in dunkler Stunde plötzlich Licht bekamen, eine neue Sicht, eine neue Zuversicht. Und unter uns mag es eine Reihe solcher geben, die durch eine schlichte Bibelstunde mitten ins Herz getroffen worden sind und neues Licht und neue Klarheit in das Leben kam. Durch einen schlichten Zuspruch einer Schwester oder eines Bruders sind sie buchstäblich wieder auf die Füße gestellt worden. Uns hat Gottes Geist durch sein Wort die Augen geöffnet für Gottes Absichten. Warum sollte das heute nicht auch unter uns geschehen, jetzt und hier? Und was hört Abraham aus dem Munde Gottes? Fürchte dich nicht, sagt er zu ihm. Ein Hauptsatz der Bibel, dem Alten wie im Neuen Testament so häufig vorkommt, fürchte dich nicht. Und er fügt hinzu, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Ein Schild fängt die tödlichen Gift- oder Brandpfeile ab, die uns tödlich treffen und verwunden sollen. Er lenkt sie auf sich, neutralisiert sich. Am Kreuz Jesu ist der Satz vollständig erfüllt, so dass der Apostel Paulus in Epheser 6 sagen kann, nehme das Ganzschild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösewichts. Ich bin dein. So beginnt Gott, den Abraham neu anzureden. Abraham, der sich fast aufgegeben hat, der von der Frage umgetrieben ist, was bin ich denn schon, was macht mein Leben denn aus? Ich kann keine Erfolge, keine großen Resultate aufweisen, die meinem Leben bisher Sinn geben könnten. Noch nicht einmal ein Nachkommen. Wer ist er schon? Ein herumziehender Nomade, der inzwischen zum Gespött der Einwohner des Landes Kanaan geworden ist. Und vielleicht geht's uns ähnlich. Wer sind wir schon? Wir leiden darunter, dass man über uns lächelt. Dann aber kommt in diesem Ich bin dein Gott, Gott selbst zu uns, zu dir und macht unser Leben wertvoll. Oh, das macht ein Leben reich, wenn Gott mit uns unterwegs ist oder wir mit Gott unterwegs sind, mitten in dieser Welt. Gott hat auch den Abraham in den Jahrzehnten nicht aus dem Auge verloren. Nun weiß Abraham ganz neu, dass er damals kein leeres Wort gehört hat, keine Fata Morgana gefolgt ist. Im Wort ist Gott selbst gegenwärtig. Und Gott bleibt sich selbst und seinen Menschen treu. Und wir dürfen es uns gegenseitig zusprechen. Das gilt auch dir, das gilt auch uns. Packen wir doch das ganze Evangelium von Jesus Christus hinein. Ich bin dein. Und sie werden noch größer und noch schöner. Ich bin bei dir alle Tage. Nur Worte? Nur Lehrworte? Nein. In diesem Wort öffnet uns Gott seine ganzen Möglichkeiten und wir dürfen seine Wahrheit erfahren. So tröstet Gott unseren angefochtenen Glauben. Darum bleib in der Höhe und Rufweite dieses Gottes. Darum suche die Gemeinschaft der Gläubigen. Darum bleib treu im Bibellesen, im Gebet. In meiner Gemeinde hatten wir einen alt gewordenen Bruder, einen Vater in Christo, der in vielen Bibelstunden viel geistliches, biblisches Wissen in sich aufgenommen hat und eigentlich menschlich gesehen seine Bibel kannte. Und dann staunte er jedes Mal, es ist doch eigentümlich, ich kenne diese Geschichte, ich kenne diesen Text schon seit vielen Jahren, aber in der Gemeinschaft erlebe ich es immer wieder, dass mir das Wort neu aufgeschlossen wird. Und er ging oft mit neuer Beglückung und Freude aus dieser Gemeinschaft weg. In den Alltag seines Lebens. Inzwischen ist er am Ziel. Ein drittes, der gewisse Glaube. Liebe Geschwister, wie ehrlich es doch in der Bibel zugeht. Wir werden hineingezogen in ein Gespräch zwischen Abraham und Gott. Und Abraham wird uns hier geschildert, nicht als der Fachmann in Glaubensfragen, als der Glaubensheld. Er wird zwar der Vater des Glaubens genannt, aber kein perfekter Glaubensmann. Hier schauen wir ihn in seiner ganzen Anfechtung. Und wir sehen hier, wie Abraham sein ganzes Herz vor Gott ausschüttet. All die Fragen, die ihn umtreiben, nervös machen, ihm die Zweifel hochtreiben. Er kippt das buchstäblich Gott vor die Füße. Und seine Hauptnot heißt, ich gehe dahin ohne Kinder. Die Unfruchtbarkeit seines Lebens quält ihn entsetzlich. Wir haben vieles von dieser ursprünglichen Empfindung verloren, dass auch leibliche Unfruchtbarkeit eine große Not sein kann. Inzwischen ist unser Denken bis in gläubige Kreise an der Stelle völlig umgepolt worden. Ich wünschte, uns würde unsere geistliche Unfruchtbarkeit so quälen wie den Abraham die leibliche. Du hast mir doch Nachkommenschaft wie der Sand am Meer verheißen und nun bin ich fast 100-jährig und habe noch nicht einen Sohn und äußerlich ist es unmöglich, dass meine Frau Sarah je noch ein Kind zur Welt bringen kann. Liebe Schwester, so grundehrlich packt Abraham aus. Und wir dürfen daraus lernen für unsere Gespräche mit Gott. Wir dürfen vor ihm ganz wahr und ganz offen sein. Wir brauchen hier nicht schön gefärbt reden, sondern wir dürfen wirklich es ausschütten, was unser Herz abdrücken will. Wie viele Krämpfe, frommen Krämpfe könnten sich bei uns lösen, wenn wir in unseren Gesprächen so wahr und so offen werden würden, auch untereinander. Da sagte doch ein alt gewordener Vorstandsbruder: Liebe Geschwister, betet für mich, dass ich in meinem Alter nicht noch geizig werde. Das kennen ja die Alten vermehrt. Es könnte nicht reichen. Wir haben ja schon 2 Inflationen erlebt. Oder wie es mir vor etwa 44 Jahren vorgekommen ist. Ich hatte Besuch von einem Studienfreund und Bruder, der Missionar in Südamerika ist, mit Doktor- und Professortitel vor seinem Namen. Wir waren verheiratet, er noch nicht. Er besuchte uns da in der Gemeinde Heiligenhaus, meiner ersten selbstständigen Gemeinde, die ich da derzeit versorgen durfte. Da sagt er ganz spontan für mich, völlig unerwartet: Walter, bete für mich. Du bist doch Seelsorge, bete für mich. Ich bin sexuell so sehr angefochten. Dann haben wir das beide Gott gebracht. Das, was unser Herz so in Anfechtung treibt und umtreibt, womit der Feind uns eine Niederlage beibringen will, wenn wir das offen aussprechen vor dem Thron Gottes, wird die Sache entgiftet, entschärft, wird das Geheimnis des Bösen verraten. Bei Abraham erleben wir ein Stück weit solches. Bei Gott können wir ganz wahr sein. Bei ihm können wir auspacken, ohne befürchten zu müssen, dass wir nachher einpacken müssen. Wenn in der Welt ausgepackt wird, etwa durch den Sensationsjournalismus, dann können die Politiker in aller Regel einpacken. Bei unserem Gott brauchen wir keine Nachteile zu haben und zu befürchten, wenn wir grundehrlich auspacken. Gott liebt, wenn wir mit wahrhaftigem Herzen vor ihn kommen. Und nachdem die Not heraus ist, kann Gott weiter reden, weiterführen. Gott holt den Abraham aus seinem Zelt heraus, stellt ihn in den abendlichen Sternenhimmel. Es ist fast humorvoll, wie Gott hier vorgeht. Abraham, schau gen Himmel. Sieh die Fülle der Sterne. Zähle sie. Kannst du sie zählen? dann hört der staunende Abraham, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Hier geht es nicht mehr um Zahlen. Hier geht es um die universelle Weite des Heiles Gottes. Das Universum, das Gott geschaffen hat, muss herhalten, um die Weite der Liebe Gottes zu verdeutlichen. Alle Menschen sind im Blickfeld seines Heilshandelns. Er ist im Beginn durch Abraham ein Volk ins Dasein zu rufen, in das hinein er seinen Sohn, den Welterlöser, geben will. Und er darf so etwas wie ein erstes Glied in der Kette der Erfüllung des Heilsplanes Gottes sein. Gemeint sind alle Menschen, die nicht durch ihr eigenes Verdienst, sondern durch die Gnade Jesu Christi gerecht werden wollen. Sie wollen nicht mehr angeben vor Gott mit ihren Leistungen, sondern verlassen sich auf die Erlösung, die Gott in Jesus Christus schenkt, ins Werk setzt. An einem ganz konkreten geschichtlichen Ort dieser Welt, gleichsam verankert als das Blut des Sohnes Gottes in den Felsen von Golgatha ran. Wir alle sind gerufen, in die Spur des Glaubens zu treten, in die Spur des Vertrauens eines Abrahams, der Gott vertraute. Ach, staunt doch mit mir über diese Weite der Liebe Gottes. Jeder von uns darf in einem Augenblick einsteigen, dieses Angebot für sich persönlich festmachen, ein Glaubender werden. Abraham kann diese Weite noch gar nicht übersehen. Es übersteigt seinen Verstehenshorizont. Abraham glaubte dem Herrn. Er vertraute ihm ganz schlicht. Ich weiß zwar nicht, wie das gehen soll, aber du wirst es schon richten. Und Gott rechnete ihm das zur Gerechtigkeit. Sein Glaube ist kein bloßes Fürwahrhalten von irgendwelchen dogmatischen Sätzen, von biblischen Richtigkeiten. Ich bin davon überzeugt, dass die Bibel richtig und wahr und verlässlich ist. Aber der Glaube des Abraham geht noch einen Schritt weiter. Er wirft den Anker seines Glaubens aus in Gott selbst. Der Anker unseres Glaubens soll nicht im Boot unseres Lebens bleiben. Da gewinnen wir keinen Halt, keine Festigkeit. Er muss aus dem Boot geworfen werden, hinein in den Ankergrund der Erlösung, die Gott geschaffen hat. Wir haben den Anker durch Jesus Christus, der eingegangen in das himmlische Heiligtum, Hebräer 6. Abraham wirft den Anker über Bord, damit außerhalb seiner Gefühle und den Schwankungen der Welt. Und so findet sein Innerstes Halt. So erlangt er die Gewissheit des Glaubens. Gewissheit des Glaubens ist kein frommer Luxus, ist keine überhebliche geistliche Arroganz, wie es oft hingestellt wird, sondern Geschenk Gottes, damit wir nicht länger auf schwankendem Grund, sondern auf dem festen Boden der unverbrüchlichen Zusage Gottes gründen und unseren Weg gehen. Hast du schon diesen festen Ankergrund, der deinem Leben Halt gibt? Heute noch kannst du das festmachen Du sollst und darfst der Gnadenzusage in Jesus Christus vollkommen trauen. Dann hast du Halt im Leben und im Sterben. Amen.